Dame zu meiner Rechten ist Diana Pantel.
Und der Herr zu meiner Linken ist Herr Christian Heinzer.
Wir moderieren für Sie heute Abend den Beitrag von Frau Professor Dr. Julika Krehm. Frau Julika Krehm studierte Germanistik und Anglistik an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und an der University of Massachusetts in Amherst. Sie hat ihre Staatsexamenprüfungen und Magisterprüfungen in Freiburg abgeschlossen. Promovierte im Rahmen des Freiburger Sonderforschungsbereichs 321 Spannungsfelder zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Ihre Schwerpunkte und Arbeitsgebiete sind Erzähltheorie, Literatur und Raum, Gattungsgeschichte, Kriminalliteratur, Literatur und Visualität. Seit Dezember 2005 ist sie Stelleninhaberin der Professur für Anglistik und Literaturwissenschaften an der TU Darmstadt. Damit gebe ich an dich weiter.
Gut, also Frau Professor Krehm untersucht hauptsächlich die Gattungsgeschichte von Detektiv- und Kriminalerzählung aus dem 19. Jahrhundert. Der Schwerpunkt liegt hierbei in der perspektivischen Erzählstruktur. In der heutigen Veranstaltung Spurenlesen geht es über die Verfertigung von Fakten in Kriminalerzählungen. Der Vortrag untersucht am Beispiel einiger neuerer Besteller und Fernsehserien, wie in den naturwissenschaftlich hochgerüsteten Ermittlungsszenarien der Gegenwart der Umgang mit Daten, Fakten und Indizien erzählerisch und bildsprachlich gestaltet wird. Wir werden dann eine halbe Stunde noch diskutieren und im Anschluss gibt es einen Treff im Restaurant Das War. So, zu meiner Gemälde starten.
Danke. Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Danke auch für die Gelegenheit, in dieser schönen Reihe zu sprechen. Und ein ganz besonderer Dank an meine Kollegin Sabine Bartsch, die diese etwas komplizierte Doppelprojektion ausgefuchst hat. Also eigentlich bräuchten wir, wie das in der Kunstgeschichte üblich ist, für solche Dinge zwei Beamer. Das kriegen wir ja vielleicht irgendwann auch nochmal. Ich werde Sie auf eine historische Reise durch die Kriminalliteratur seit dem späteren 19. Jahrhundert mitnehmen heute Abend. Was mich interessiert, ist der Status und die Inszenierung von Tatsachen in sowohl verbalen als auch visuellen Erzählungen. Ich habe versucht, das etwas unterhaltsam als vorweihnachtliche Schlachtplatte anzurichten, die Ihnen vielleicht ja auch Lust macht, über die Weihnachtspause hin einige Texte mal in die Hand zu nehmen. Folgt man einigen viel zitierten Selbstbeschreibungen von Detektiv- und Kriminalliteratur, so spielen Tatsachen in diesen eine fest umrissene und prominente Rolle. In den Romanen von P.D. James, einer der bekanntesten britischen Autorinnen, wird zum Beispiel die Aufgabe des Detektivs darin gesehen, das Rätsel durch logische Schlussfolgerungen aus beobachtbaren Tatsachen zu lösen. Eine ähnliche Hinwendung zu Tatsachen fordert auch schon Sherlock Holmes. Ich habe die englischen Zitate jeweils auf Folie gezogen, damit Sie mitlesen können. Wobei das jetzt erst das nächste ist. Also bei Holmes heißt es, it is a capital mistake to theorize before one has data. Das stammt aus A Scandal in Bohemia. Insensibly one begins to twist facts to suit theories instead of theories to suit facts. Wie aus Fakten Verbrechen rekonstruiert werden, schildert schließlich auch Dr. Jervis, der in den zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstandenen Romanen und Geschichten R. Austin Freemans, ähnlich wie vor ihm schon Sherlock Holmes' Sidekick Dr. Watson, die Aufklärungskunst des forensisch operierenden Arztes und Ermittlers Dr. Thorndike voller Bewunderung beschreibt. Das sehen Sie hier. His marvelous power of coordinating apparently insignificant facts or arranging them into an ordered sequence and making them tell a coherent story was a phenomenon that I never got used to. Every exhibition of it astonished me afresh. Tatsachen werden in solchen Selbstbeschreibungen in der Regel nicht als fabriziert, sondern als gegeben, nicht als hergestellt, sondern als aufgefunden betrachtet. Diese Auffassung wird durch einen spezifischen Umgang mit einer Erzähllogik bestärkt, welche der Literaturtheoretiker Zetan Todorov als die charakteristische Doppelstruktur von Detektiverzählungen identifiziert hat. Ich zitiere ihn: Die erste Geschichte, die des Verbrechens, ist beendet, bevor die zweite, und damit das Buch beginnt, Die erste, die des Verbrechens erzählt, was wirklich geschehen ist, während die zweite, die der Aufklärung erklärt, wie der Leser oder der Erzähler davon erfahren hat. Todorows zwei Geschichten decken sich mit den zwei Aspekten des Erzählens, von der viele erzähltheoretische Untersuchungen mittlerweile ausgehen. Wir unterscheiden zwischen der Fabel oder der Story als den Ereignissen, auf die die Erzählung verweist, und dem Sujet oder dem Diskurs als der Art und Weise, in der diese Ereignisse nachträglich vermittelt werden. In klassischen Detektiverzählungen, also solchen, die auf Englisch auch Whodunits oder Mysteries oder Clue Puzzles genannt werden, kommt es jetzt zu einem spezifischen Zusammenspiel dieser beiden Aspekte des narrativen Texts. Erstens hat sich in Detektivliteratur eine Konvention als sehr wirkungsmächtig erwiesen, welche das Verhältnis der Ereignisse des Verbrechens und der Form seiner Aufklärung, also die zwei Geschichten sozusagen, als realistisches inszeniert. Ein solcher realistischer Effekt kann erzielt werden, und jetzt beziehe ich mich noch einmal auf Todorow, wenn das Medium der Vermittlung als transparent, also als eine Art Fenster, das einen Durchblick erlaubt, präsentiert wird. Von den zwei gerade erwähnten Geschichten ist damit die eine, laut Todorow, abwesend, aber wirklich, die andere präsent, aber bedeutungslos. In anderen Worten, die Fakten eines Falles können vor allem dann als sichtbare Indizien eines noch verborgenen, aber freizulegenden Sachverhalts präsentiert werden, wenn der Eindruck vermieden wird, der Text der Erzählung und seine rhetorischen Verfahren fabrizierten, konstituierten diese Zusammenhänge überhaupt erst. Dazu noch einmal Todorow. Die zweite Geschichte, also die der Aufklärung, erscheint als der Ort, an dem all diese Verfahren gerechtfertigt und naturalisiert werden. Um ihnen ein natürliches Aussehen zu geben, muss der Autor erklären, dass er ein Buch schreibt. Aus diesem Grund, um zu verhindern, dass die zweite Geschichte selbst undurchsichtig wird, einen nutzlosen Schatten auf die erste wirft, hat man so nachdrücklich empfohlen, den Stil neutral und einfach zu halten, ihn gewissermaßen unsichtbar zu machen. Viele, auch zeitgenössische Detektivgeschichten und Romane, folgen immer noch einer realistischen Konvention, deren Illusionspotenzial sich daraus speist, dass wir beim Lesen solcher Texte nicht auf die sprachliche Vermittlung achten und uns dadurch scheinbar ganz auf die Sache konzentrieren können. Für die spannend gestaltete Aufklärungsarbeit, die die Sache solcher Literatur darstellt, ergibt sich damit eine Konstellation, in der Tatsachen, Fakten und Indizien, hier variiert der Sprachgebrauch in den Selbstbeschreibungen, zwischen zwei Dimensionen vermittelt, die immer wieder als Vorder- und Hintergrund oder auch als Oberfläche und Tiefe modelliert worden sind. Die zunächst oberflächlich vordergründig sichtbaren Details und Spuren, die ein Detektiv am Tatort vorfindet und im Verlauf seiner Arbeit zusammenträgt, erlauben am Ende, wenn sie denn richtig kombiniert und gedeutet werden, sozusagen den Durchblick auf das, was wirklich tatsächlich geschehen ist. In vielen Detektivgeschichten und Romanen werden nun diese realistischen und positivistischen Ansprüche noch durch eine weitere Strategie gestärkt. Das Programm einer entbergenden Rekonstruktion des innerhalb der realistischen Fiktion tatsächlich geschehenen Verbrechens verweist nämlich auch regelmäßig auf wissenschaftlich legitimierte Techniken und Verfahren, um seinen Geltungsanspruch zu stärken. Dass auch dieser Anspruch auf Wissenschaftlichkeit gegen eine erzählerische Vermittlung verteidigt werden muss, welche ihre Literarizität zu stark ausstellt, zeigt sich sehr schön in den folgenden Zitaten aus Conan Doyles Sherlock Holmes Geschichten, denn hier muss der Chronist Dr. Watson sich immer wieder der Anschuldigung stellen, er habe unpersönliche wissenschaftliche Lehrstücke in sensationalistische Literatur verwandelt. Ich gebe Ihnen hier zwei Beispiele. I must admit, Watson, heißt es in the case of the Abbey Grange, that you have some power of selection which atones for much which I deplore in your narratives. Your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise has ruined what might have been an instructive and even classical series of demonstrations. Anderes Beispiel ist das folgende aus der Study in Scarlet. Detection is or ought to be an exact science and should be treated in the same cold and unemotional manner. You have attempted to tinge it with romanticism, which produces much the same effect as if you worked a love story or an elopement into the fifth proposition of Euclid. Ja, das ist der permanent wiederholte Vorwurf der rationalistischen Maschine an seinen gefühligen Pronisten. Viele der Verfahren, aus denen die frühe Detektivliteratur ihre Glaubwürdigkeit und Legitimation ableitet, wurden erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt, nachdem sich in Großbritannien, Frankreich und Amerika eine institutionalisierte Polizei etabliert hatte. Bevor wir uns anschauen, in welcher Weise die frühe Detektivliteratur auf diese Phänomene rekurriert, gebe ich Ihnen einen ganz kurzen Überblick über einige der Methoden, mit denen im viktorianischen Zeitalter Fälle und Verdächtige identifiziert und archiviert wurden. Eine entscheidende Rolle spielen in diesem Bereich, das werden Sie gleich sehen, Techniken einer visualisierenden Evidenzstiftung. Viele Vorstellungen zur Aufklärung und Prävention von Kriminalität speisten sich in dieser Zeit aus der Annahme, dass sich kriminelle Anlagen sichtbar und damit auch verwaltbar und bekämpfbar machen lassen. Es ist daher kein Zufall, dass im späten 19. Jahrhundert die noch relativ junge Technik der Fotografie im Zentrum vieler kriminologischer und forensischer Aktivitäten steht und allmählich mit Verfahren wie zum Beispiel der anthropometrischen Vermessung, den Portrait-Parlé, der Kompositfotografie und dem Fingerabdruck kombiniert wird, um die Identitäten von Kriminellen zu fixieren, zu dokumentieren, zu klassifizieren und zu vergleichen. Ich mache das jetzt in einem ganz kurzen Durchlauf mit Bildbeispielen. Hier sehen Sie sehr schön, welcher fotografische und inszenatorische Aufwand betrieben wurde, um eine Leiche am Tatort ins Bild zu bannen. Das stammt aus Inspector Thomas Burns' Professional Criminals of America. Und Sie sehen hier, wie ein Verdächtiger abgerichtet und zugerichtet wird, um in der entsprechenden Position überhaupt fotografiert werden zu können. Das ist das genannte Werk. Solche sogenannten Galleries of Mugshots or Rogues Galleries finden Sie sehr viel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das sind Bildergalerien von verdächtigen Typen.
Kann man das Raumlicht vielleicht ein bisschen?
Ja, kann man. Gut. Auf der rechten Seite, das sind interessanterweise alles Taschendiebinnen. So, hier kommen wir jetzt zu Bertillons anthropometrischer Methode. Da sehen Sie so eine Art Vermessungsstudio, in dem Verdächtige, hier sehen Sie das nochmal als Lehrbuch quasi kodifiziert, in den entsprechenden standardisierten Positionen fixiert, vermessen wurden, um dann ein Material zu schaffen, mit dem man möglichst viele einzelne Fälle vergleichbar machen konnte. Auf solchen sogenannten Bertillon-Karten wurden die Daten dann archiviert und abgespeichert. Eine andere Möglichkeit waren diese typisierten Fotos. Interessanterweise sehen wir hier den Erfinder dieser Methode selbst, Bertillon, im Alter von ungefähr 2,5 Jahren. Auf der rechten Seite sehen Sie Francis Galton, der dann gleich nochmal im Kontext des Fingerabdrucks wieder auftauchen wird. Diese Fotos und auch schriftlich fixierte Daten wurden dann zu solchen großen Alben zusammengefügt. Eine andere Methode, die in dieser Zeit relativ populär wurde, war die sogenannte Kompositfotografie, wo man aus Aufnahmen Einzelner, die dann übereinander geschichtet wurden, versuchte, bestimmte leicht identifizierbare Typen zu konstruieren. Hier sehen Sie auch nochmal ein solches Studio, in dem diese Vermessungen vorgenommen wurden. Und hier sehen Sie eine sogenannte Portrait-Parlé-Klasse, in der Kriminologen lernten, nicht nur diese standardisierten Bilder, sondern auch die verbal fixierten, sprachlich fixierten Protokolle dieser Vermessungen sozusagen zum Sprechen zu bringen und zu deuten. Galton ist natürlich hier eine ganz wichtige Figur, weil er eine Methode, die schon seit den 1860er Jahren in Indien, in der englischen Kolonie praktiziert wurde, perfektionierte. Ich glaube, das Werk zum Fingerabdruck ist 1888 erschienen. Hier sieht man, dass versucht wurde, die einzelnen Abdrücke auch auf bestimmte Grundstrukturen, Grundmuster zu reduzieren, die fast topografisch anmuten. Hier sehen Sie noch einmal sehr schön, wie die verschiedene Techniken in diesem ganzen Ensemble von verschiedenen Elementen auch zusammengefasst und kombiniert wurden, um ein möglichst umfassendes und ausdifferenziertes Archiv zu schaffen, mit dem Kriminelle dann verwaltet wurden. Die Maßnahmen, die Sie jetzt hier sehr kursorisch erkennen konnten, umkreisen allesamt das Ideal einer standardisierbaren Lesbarmachung von Körpern und Individuen. In seinem Buch mit dem Titel Detective Fiction and the Rise of Forensic Science von 1999 hat Ronald Thomas gezeigt, wie in vielen Detektiverzählungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts Methoden und Techniken der zeitgenössischen Kriminologie thematisiert werden. Dass die Bandbreite dieser literarischen Thematisierung von der Antizipation über Affirmation bis zu einer kritischen Hinterfragung reicht, möchte ich Ihnen jetzt anhand einiger Beispiele vorführen. Als erster Repräsentant einer forensisch inspirierten Detektivliteratur muss der Amerikaner Edgar Allan Poe genannt werden, der sich brennend für das neue Medium Fotografie und auch andere technische Innovationen seiner Zeit interessiert hat. Poe hat in den 1830er Jahren eine der ersten prototypischen Detektiverzählungen veröffentlicht, die den Titel The Murders in the Rue Morgue trägt. In dieser Erzählung wird der unabhängige ermittelnde Meisterdetektiv Monsieur Dupont einen Tatort in einem Pariser Mietshaus gerufen, in dem zwei Frauen auf grausige Weise umgekommen sind. Ihre Wohnung und insbesondere ihre Wäscheschubladen sind zerwühlt und die jüngere der beiden Frauen wurde in den Kamin gestopft. Als Dupin sich den Bericht des Gerichtsmediziners anschaut, schreibt Poes Text ihm einen geschulten Blick für anatomische Details zu, der den Leichnam der jungen Frau bereits als zu entziffernde Ansammlung von Spuren aufbereitet. Das ist ein Zitat aus dieser Passage. The corpse of the young lady was much bruised and excoriated. The throat was greatly chafed. There were several deep scratches just below the chin, together with a series of livid spots, which were evidently the impression of fingers. The face was fearfully discolored, and the eyeballs protruded. The tongue had been partially bitten through. A large bruise was discovered upon the pit of the stomach, produced apparently by the pressure of a knee. Als sich in diesem Fall aus den Spuren am Tatort sowie aus Zeugenaussagen über die Stimme des vermeintlichen Täters eine höchst widersprüchliche Situation ergibt, in der wie üblich die im Dunkeln tappende Pariser Polizei nicht mehr in der Lage ist, Schlussfolgerungen aus den Tatsachen zu ziehen, bietet Dupin eine überraschende Lösung an. Der Mörder der beiden Frauen war kein Mensch, sondern ein entlaufender Orang-Utan, der die Opfer mit dem entwendeten Rasiermesser seines Besitzers verletzt und anschließend stranguliert hat. Um diese eher haarsträubend anmutende Hypothese zu verifizieren, greift Dupin auf wissenschaftliche Expertise zurück. Er vergleicht ein am Tatort gefundenes Haar sowie einen Fußabdruck mit der anatomischen Beschreibung eines Orang-Utans in einem naturhistorischen Werk von Cuvier. Gleichzeitig antizipiert der Abdruck, den der Detektiv im Text als Facsimile bezeichnet, auch das Verfahren des Fingerabdrucks, das Galton erst ab 88 perfektionieren sollte. Poes tierischer Mörder hinterlässt schon 50 Jahre früher ein Zeichen, das für den Detektiv, der es zu lesen versteht, nur eine Deutung zulässt. In vielen Texten von Arthur Conan Doyle, dem Schöpfer Sherlock Holmes, finden sich ebenfalls Hinweise auf forensische Techniken wie den Fingerabdruck. In der früheren Erzählung A Study in Scarlet, hier sehen Sie eine zeitgenössische Illustration und das Cover eines Audiobooks. In dieser frühen Erzählung werden Holmes und Watson an einen Tatort gerufen, an dem der Mörder, wie Sie hier sehen können, eine Schrift an der Wand hinterlassen zu haben scheint. Hier handelt es sich tatsächlich um den Mörder, nicht das Opfer. Und auch diese Erzählung ist noch vor der Einführung von Gortons Fingerabdrucktechnik entstanden Und die Geschichte führt ja tatsächlich auch eher die metaphorische Leitidee vor, welche der Einführung des Fingerabdrucks zugrunde lag. Mit den blutigen Zeichen an der Wand haben sich nicht die einzigartigen Linien eines individuellen Fingers eingeprägt, sondern eine nahezu wörtlich genommene Vorstellung des Fingerabdrucks. Hier hat jemand geschrieben in seinem eigenen Blut tatsächlich eine schriftliche Botschaft hinterlassen. Während die Polizei diese textuelle Hinterlassenschaft des Täters prompt falsch deutet, es geht hier nicht um den Namen Rachel, das vermuten die Engländer, sondern um das deutsche Wort Rache, weiß Sherlock Holmes die Zeichen natürlich zu lesen. Er lässt sich nicht von Semantik ablenken, sondern widmet sich der Materialität der Körperzeichen und rekonstruiert aus der Höhe der Zeichen an der Wand, der Schriftart, der Abdrücke von Fingernägeln, der Menge des Blutes und weiteren Spuren eine bemerkenswert genaue Täterbeschreibung. Hier haben Sie sie. The murderer was more than 6 feet in height, was in the prime of life, had small feet for his height, wore coarse square-toed boots and smoked a Trichinopoly cigar. In all probability, the murderer had a florid face and the fingernails of his right hand were remarkably long. These are only a few indications, but they might help you. Das ist das charakteristische Understatement von Sherlock Holmes. In einer weiteren Erzählung kommt eine weitere mit dem Fingerabdruck verbundene Wunschvorstellung der spätviktorianischen Kriminologie zum Tragen. Während Gordons Abdrücke nämlich Signaturen lieferten, suchten dessen Kollegen, wie zum Beispiel Havelock Ellis, nach Möglichkeiten, kriminelle Personen nicht nur als Individuen zu identifizieren, sondern auch als erkennbare Typen zu klassifizieren. Dass dieses Anliegen der zeitgenössischen Kriminalanthropologie auch literarische Fiktionen inspirierte, zeigt Conan Doyles Erzählung The Sign of Four. Hier nutzt Sherlock Holmes keinen Finger, sondern einen Fußabdruck, um den Mörder in der Gruppe der Bewohner der Andamaneninseln zu lokalisieren. Seine Schlussfolgerungen stützen sich dabei nicht allein auf die Beobachtung von Tatsachen am Tatort, sondern auch auf den folgenden in der Geschichte erwähnten Zeitungsartikel, der den ethnisch spezifizierten Täterkreis durch eindeutige Wertungen eingrenzt. They are naturally, diese Andamanenbewohner, hideous, having large misshapen heads, small fierce eyes and distorted features. Their feet and hands, however, are remarkably small. So intractable and fierce are they that all the efforts of the British officials have failed to win them over in any degree. They have always been a terror to shipwrecked crews, braining the survivors with their stone-headed clubs or shooting them with their poisoned arrows. These massacres are invariably concluded by a cannibal feast. Wie so häufig in Conan Doyles Detektiverzählungen stammt auch hier der Täter aus jenen Randbereichen des Empires, in dem sich suspekte Individuen tummeln, die sich schon allein aufgrund ihrer physiognomischen und anatomischen Andersartigkeit als gut klassifizierbare Verdächtige empfehlen. Während sich diese Form einer rassistisch differenzierenden Typenbildung auch durch die spätviktorianische Kriminalanthropologie und ihre Fotogalerien zieht, hat Conan Doyle allerdings auch eine Geschichte geschrieben, in der sich die Fotografie gerade nicht in den Dienst einer Sicht- und Lesbarmachung typisierter krimineller Anlagen stellen lässt. Diese Geschichte trägt den Titel A Scandal in Bohemia und sie erzählt davon, wie der Meisterdetektiv eine ebenso kriminell wie investigativ begabte Frau trifft, das ist bei ihm ja schon der Gau, könnte man sagen, die ihm seine Grenzen aufzeigt. Irene Adler, so heißt diese bemerkenswerte Frau, hat eine Affäre mit dem König von Böhmen und erpresst diesen nun, kurz vor seiner bevorstehenden Vermählung mit einer Prinzessin, mit einem Foto, das frühere Liebespaar zeigt. Holmes erhält den Auftrag, das inkriminierende fotografische Beweisstück aus dem Besitz der Ex-Geliebten zu entfernen. Diese kommt ihm allerdings zuvor, weil sie sich noch raffinierter zu verkleiden weiß als Holmes selbst und verhindert den Diebstahl, ohne dass dieser das merkt. Als Beweis für diese Schmach schickt sie Holmes am Ende eine weitere Fotografie von sich, die ihn auf Dauer an die Frau erinnern wird, die seine stereotypen Vorstellungen von weiblichen Verhalten durchkreuzte. Die Erzählung, die den detektivischen Mastermind an seine Grenzen führt, stellt allerdings eine Ausnahme von der Regel der Überlegenheit Sherlock Holmes dar. Nach dieser Regel reüssiert die Methode, die Holmes selbst als eine möglichst unpersönliche und umfassende Bestandsaufnahme und Deutung jener Fakten charakterisiert, die für andere Beobachter oft schier unsichtbar bleiben. Eine weitere Perfektionierung erfährt diese immer wieder als wissenschaftlich ausgewiesene Art der Ermittlung mit der bereits erwähnten Figur des Dr. Thorndike, der in Austin Freemans Erzählung zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Bühne betritt. Thorndike wird als sogenannter Medico-Legal Examiner eingeführt und er verfügt über ein ebenso enzyklopädisch breites wie naturwissenschaftlich differenziertes Wissen wie Sherlock Holmes. Letzteres bedient sich aber noch avancierterer Hilfsmittel, zum Beispiel in Form eines tragbaren Miniaturlabors, das Thorndike auf allen Ermittlungsreisen begleitet und im Text der Erzählungen als geheimnisvolle Blackbox voller segensreicher kleiner Gadgets fungiert, mit deren Hilfe sich in allen Lebenslagen Teppichflusen, Aschepartikel und Perlmuttstaub mikroskopisch analysieren lassen. Freeman treibt schließlich Thorndikes Reputation als nur noch wissenschaftlich operierender Ermittler so weit auf die Spitze, dass offenbar ein Hut auch reicht, um ein umfassendes Täterprofil zu erstellen. I understand, heißt es aber von einem Bewunderer Thorndikes, that by examining a hat, it is possible to deduce from it not only the bodily characteristics of the wearer, but also his mental and moral qualities, his state of health, his pecuniary position, his past history, and even his domestic relations and the peculiarities of his place of abode. Wenn wir uns jetzt weiter in das 20. Jahrhundert hineintasten, lässt sich einerseits eine Tendenz ausmachen, die auf eine Entzauberung der wissenschaftlich verbrämten Rationalitätskriterien klassischer Ermittler wie Sherlock Holmes und Dr. Thorndike hinausläuft. Zu dieser Tendenz können wir zum Beispiel auch Agatha Christies Hercule Poirot rechnen. Der wohlbeleibte und hedonistisch veranlagte belgische Ermittler beharrt zwar zum einen immer wieder darauf, dass auch er seine Schlussfolgerungen deduktiv aus genau beobachtenden Indizien und nicht anzweifelbaren Tatsachen ableitet. Zum anderen lässt er aber auch durchblicken, dass seine Ermittlungserfolge durchaus auf Intuition, auf dem Bauchgefühl, das im Englischen a hunch genannt wird, beruhen. Dieser intuitive Zugriff charakterisiert auch sein Vorgehen im berühmtesten Poirot-Roman, dem Mord im Orient Express. Im Gespräch mit einer amerikanischen Zeugin grenzt der Belgier sich deutlich von der als wissenschaftlich gepriesenen Methode seiner englischen Kollegen ab. Not so, you think, would an English inquiry be conducted. There everything would be cut and dried. It would be all kept to the facts, a well-ordered business. But I, mademoiselle, have my little originalities. I look first at my witness to sum up his or her character, and I frame my questions accordingly. Poirots psychologisierender Ansatz entfernt sich im Mord im Orient Express noch in einer zweiten Hinsicht von den Methoden einiger berühmter Vorgänger. Er unterminiert nämlich das Programm einer auf eindeutigen Ergebnisse zielenden kriminologischen Rekonstruktion, indem er aus rein moralischen Gründen zwei Varianten zur Klärung dieses Falls anbietet. Nachdem er dargelegt hat, dass alle Verdächtigen die Tat gemeinsam begangen haben und jeweils einmal aus Rache auf den Mörder des Armstrong-Babys eingestochen haben, empfiehlt er eine Falllösung, die die Tatsachen auf eine ebenfalls schlüssige und im Roman als nicht falsifizierbar hingestellte Weise deutet bzw. manipuliert. Um die Rächer zu schützen, präsentiert Poirot als Schuldigen die plausible Fiktion eines sowohl ethnisch und geschlechterspezifisch markierten Verdächtigen, a small dark man with a womanish voice, der den Zug allerdings zu schnell wieder verlassen habe, um jemals dingfest gemacht werden zu können. In dieser nahezu subversiven Variante der klassischen Detektiverzählung steht der zu rekonstruierenden Geschichte des tatsächlich geschehenen Verbrechens damit eine Geschichte seiner Aufklärung gegenüber, die der Wahrheit die konkurrierende Variante einer auf manipulativer Exegese beruhenden, aber plausiblen Fiktion gegenüberstellt. Von Hercule Poirots Auftritt im Orient Express lässt sich eine Entwicklungslinie ausziehen, die innerhalb der Detektivliteratur des 20. Jahrhunderts für eine Tendenz zunehmender Psychologisierung und Feminisierung steht. Poirot wird nicht ohne Grund als effeminierte Männerfigur beschrieben und mit dem Siegeszug der bereits von ihm praktizierten Intuition etabliert sich das spekulativ tastende Bauchgefühl als zunehmend positiv besetzte Alternative zu einer männlich kodierten Rationalität, die nun allmählich als einseitig gilt. Wie eng innerhalb dieser Entwicklung kriminologische Erkenntnisansprüche und Geschlechterrollen miteinander verknüpft sind, lässt sich auch an einem jüngeren Beispiel zeigen. In der erfolgreichen Serie der schottischen Autorin Vera McDermott, Sie sehen auf der linken Seite einen der Romane, ermitteln Seite an Seite Carol Jordan, eine Polizistin, die sich durch die patriarchalischen Hierarchien der nordenglischen Polizei nach oben kämpft, und Tony Hill, ein einzelgängerischer Psychologe, der für Carols Team als Profiler arbeitet. Tony ringt nicht nur mit seiner Impotenz, was für eine ganz eigene Variante der seriell auf Dauer gestellten erotischen Spannung der zwischen den beiden Ermittlern sorgt, sondern er ist sich auch der durchaus spekulativen Aspekte der sogenannten Methode Hill bewusst. Obwohl er als Forscher an einem psychologischen Institut der Universität tätig ist, charakterisiert er seine Methode als ein Vorgehen, das sich mit Hilfe empathischer Hypothesen von Opfer zu möglichen Tätern zurücktastet und dabei eine Mischung aus Psychotherapie und Statistik praktiziert. Ich lese hier nur einen Teil vor. Das Herangehen, das ist jetzt aus der deutschen Übersetzung, besteht aus zwei Teilen, würde ich sagen. Der erste Teil ist eine Art umgekehrter Logik. Statt mit Hilfe von Ursache und Wirkung zu schlussfolgern, schlage ich die andere Richtung ein. Ich fange mit dem Opfer an. Wenn ich all dies in mich aufgenommen habe, fange ich an, rückwärts zu gehen. Ich stelle mir Fragen. Wenn ich der Killer wäre, was würde es mir bringen? Was bedeuten mir diese Handlungen? Was bringt mir das Ganze? Und dann die entscheidende Bemerkung. Was für ein Leben ist möglich für eine Person mit dieser Art von Vergangenheit? Welche Beziehungen sind für ihn möglich? Es ist natürlich keine exakte Wissenschaft. Und jeder Fall wirft neue Fragen auf. McDermotts Romane normalisieren somit die skeptische Haltung gegenüber den scientistischen Selbstbeschreibungen klassischer Detektiverzählungen, die schon früher auch von anderer Seite vorgebracht wurde. So hatte Carlo Ginzburg in einem viel zitierten Aufsatz noch eine Parallele zwischen verwandten Modellen einer medizinischen Symptomatologie bei Conan Doyle und Freud konstruiert. Sowohl den medizinisch interessierten Detektiven als auch den detektivisch vorgehenden Medizinern gehe es laut Ginzburg darum, aus winzigen, zunächst unzusammenhängenden Oberflächendetails verborgene Zusammenhänge zu rekonstruieren. Umberto Eco und andere Semiotiker haben allerdings den strengen wissenschaftlichen Geltungsanspruch der klassischen Selbstbeschreibungen von Detektivliteratur hinterfragt. Sie weisen darauf hin, dass bereits Poe's Monsieur Dupin nicht nur Empiriker, sondern auch Mathematiker ist und wie viele andere Detektive auch eine Neigung zur intuitiven Spekulation zeigt, die mit Poe's eher als Abduktion denn als Deduktion zu beschreiben sind. Diese Detektive, frei nach Popper, wissen nicht, sondern sie raten, sie ziehen keine Schlussfolgerungen aus logisch begründeten Prämissen, sondern operieren mit Analogieschlüssen und produzieren Mutmaßungen, die als plausible, durch die Fakten nahegelegte Erklärungen präsentiert werden können. Für die amerikanischen Kritiker Kathleen Klein und Douglas Keller offenbart sich spätestens mit dieser Kritik einer der zentralen Selbstwidersprüche der Gattung Detektivliteratur. Der Autor einer scheinbar deduktiv angelegten Detektiverzählung kann sich im 20. Jahrhundert, so schreiben sie, immer weniger darauf verlassen, dass seine Leser die angemessene Tarnung für liebgewordene kognitive Illusionen noch bereitstellen werden. Die Methode Hill aus den McDermott-Romanen, die auf exemplarische Weise die Selbstwidersprüche zeitgenössischer Kriminalliteratur thematisiert und damit eben auch kognitive Illusionen demontiert, steht allerdings nur für einen Entwicklungsstrang im höchst ausdifferenzierten Feld dieser Gattung. Ich möchte daher jetzt noch auf eine zweite Tendenz eingehen, die weniger als Entzauberungs-, denn als Faszinationsgeschichte zu deuten ist, eine Tendenz, die nicht auf Entmystifizierung setzt, sondern kontinuitätsstiftend an spätviktorianische Vorbilder anknüpft. Lassen Sie mich zunächst ein paar Beispiele nennen, die uns solche Kontinuitäten vor Augen führen. Das sind sicherlich Beispiele, die Ihnen jetzt vielleicht auch geläufig sind aus Ihrer Serienerfahrung. Dr. House, der drogenabhängige, aber geniale Mediziner der amerikanischen gleichnamigen Serie, wird hier inszeniert und nicht nur in diesem Werbematerial als ein Wiedergänger des kokainabhängigen Sherlock Holmes. Anderes Beispiel, die Quotenkönigin der Forensic-Thriller Patricia Cornwell, die Figur Scarpetta geschaffen hat, eine forensische Pathologin in den Südstaaten, hat allen Ernstes ein Buch veröffentlicht, in dem sie, und das ist nicht ironisch gemeint, behauptet, sie habe den Fall des Jack the Ripper nun aufgrund ihrer wissenschaftlichen Expertise geklärt. Überführen tut sie einen Maler, den sie im Wesentlichen aufgrund seiner morbiden Bilder von Prostituierten und leicht bekleideten Frauen für den Täter hält. Das ist ein ganz, ganz groteskes Dokument einer Selbstüberschätzung dieses wissenschaftlichen Paradigmas. Ein drittes Beispiel dafür, wie die zeitgenössische Kriminalliteratur auf Vorbilder des 19. Jahrhunderts eingehen kann, finden Sie in den nächsten Abbildungen. Ich habe hier nochmal Motive aus beiden Zeiten gegenübergestellt. Diese Aufnahmen stammen, zumindest auf der rechten Seite, aus dem Werbematerial der amerikanischen Serie Bones, die seit 2005 sehr erfolgreich vom amerikanischen Sender Fox ausgestrahlt wird. Bones beruft auf den Kriminalroman von Kathy Reichs, in dem die forensische Anthropologin Temperance Brennan die Hauptrolle spielt. Die Autorin ist selbst in dieser Branche tätig. Sie sehen sie oben links und verarbeitet ihre beruflichen Erfahrungen in Form von Unterhaltungsliteratur, die durchaus unterhalten und belehren will. Am Ende eines jeden Brennan-Romans steht ein Essay aus den Akten der Kathy Reichs, der Autorin, in dem sie sich passend zum jeweiligen Thema des Romans mit in einer popularisierenden Form mit Themen der forensischen Anthropologie auseinandersetzt. Reichs verfährt in diesen Paratexten ähnlich wie der amerikanische Bestsellerautor Michael Crichton. Die Untergattung des Science-Thrillers wird hier eingesetzt, um komplexe naturwissenschaftliche Zusammenhänge nicht allein spannungsvoll zu popularisieren, sondern auch zu plausibilisieren. Die Fernsehserie, und darauf liegt auch die Autorin selbst Wert, entfernt sich deutlich vom Programm der Romane. Auf der einen Seite steht sie offensichtlich unter dem Einfluss der CSI-Formel, jener scientistischen, forensischen Serien, also in denen die wissenschaftlich hochgerüstete Aufklärung schwieriger Fälle durch eine aufwendige visuelle Inszenierung der rekonstruierenden Arbeit im Labor glorifiziert wird. Ich zeige gleich noch ein paar Bilder dazu. Zudem folgt die Serie in ihrer Dramaturgie einem eher klassischen Format. Die meisten Folgen präsentieren in der Regel eine abgeschlossene Aufklärungsgeschichte, welche die Geschichte eines oft weit zurückliegenden Verbrechens freilegt und das Team um Dr. Brennan, die den Spitznamen Bones trägt, bei der Arbeit an möglichst exzentrisch dargebotenen Leichnamen und Skeletten zeigt. Mit ihrer Leitmetaphorik des Grabens nach Spurenelementen und auch kleinsten Leichenteilen, die anschließend lesbar gemacht werden, zeigt die Serie sich also durchaus der tiefen hermeneutischen Denkfigur klassischer Detektiverzählungen verpflichtet. Ich schaue jetzt noch mal, ich habe noch ein paar Bilder aus Bones. Hier sehen Sie deutlich, wie komödiantisch dieser Rückgriff auf die viktorianische Zeit inszeniert wird. Das ist die Mutter aller forensischen Serien, die Sie sicherlich auch kennen, CSI Las Vegas seit 2002, dann auch in Miami und New York angesiedelt, in der auch schon mal ein kleines Modell gebaut wird, um den Tatort nachzustellen, aber in der Regel mit Spitzentechnologie gearbeitet wird, wie Sie das vor allem hier in Bildern aus dem Videospiel, aus dem Computerspiel sehen, dass es längst auch zu dieser Serie gibt. Ich schiebe kurz noch einige Beispiele für andere Serien in diesem Umfeld ein, um zu zeigen, wie stark sich diese Formel einer vernaturwissenschaftlichen Forensik-Krimi-Literatur ausgedehnt hat. Das ist eine medizinische Serie, die allerdings nur sehr kurz gelaufen ist. Diese Serie zeigt zwei Brüder, von denen der eine Mathematiker ist und seinem Bruder bei den Ermittlungen hilft. Und das hier ist mein Lieblingsbeispiel, das musste ich noch kurz einschieben. Eine Serie, die auf BBC Germany gelaufen ist und nun einen interessanten generischen Crossover praktiziert, indem sie die klassische Detektivformel auf den Bereich der Natur- und Tierdokumentation überträgt. Tiere unter Verdacht porträtiert in 5 Folgen die spannende Aufklärungsarbeit von Mordfällen im Tierreich. Jeder einzelne Fall ist spannend wie ein Krimi, wenn Pathologen und Computerspezialisten mithilfe modernster forensischer Methoden versuchen, dem wahren Täter auf die Spur zu kommen. Und so weiter. Jetzt bleiben wir noch kurz bei Bones, also dieser Serie um die forensische Anthropologin. Und natürlich spielt diese Serie auch ironisch mit dem Gattungserbe. Dies können Sie hoffentlich in der gleich eingespielten Sequenz erkennen, in der auch das serialisierte Beziehungsgeschehen zum Vorschein kommt, das die einzelnen Episoden verklammert. Dr. Brennans Team wird nicht allein durch die Arbeit im Labor, sondern auch durch wechselnde Liebesbeziehungen und Konflikte zusammengehalten, die zudem noch von einem eigens für das Team abgestellten Shrink, also einem Psychotherapeuten, begleitet und kommentiert werden. Innerhalb dieses Beziehungsgeschehens dominiert eine komische Effekte produzierender Geschlechterrollenwechsel. Während Bones, also Dr. Brennan, die Sherlock-Holmes-Rolle der rein rational agierenden Ermittlungsmaschine innehat, wird ihr Sidekick, der FBI-Agent Booth, als überraschend romantische und emotional gesteuerte Gegenfigur inszeniert. Natürlich lebt auch diese serialisierte Langzeitbeziehung von einer auf Dauer gestellten, aber von Brennan ignorierten Attraktion, welche der Therapeut immer wieder thematisiert. In der Szene, die ich ausgewählt habe, wird die ironisierende Parallelisierung von auratisierter forensischer Arbeit und lebensweltlichen Beziehungsgeplapper auf die Spitze getrieben. Sie sehen jetzt also gleich das Team von Bones in seinem kathedralenartigen Labor, beschäftigt mit dem Fall einer Leiche, die in einem Bordeaux-Fass eines Weinguts in Virginia gefunden wurde. Und die forensischen Ermittler daher vor besondere Herausforderungen stellt. Zwischen durch Essigsäure aufgeweichten Knochenteilen kommt es daher zu einer überraschenden Ankündigung der Ermittlerin, die ihre Ersatzfamilie zunächst sprachlos zurücklässt.
Liquefaction suggests he's been there at least 8 months.
Scapula, clavicle.
Globule.
We're all just one step away from dissolving into the primordial ooze. Manubrium. Ilium.
Brand new brain matter.
A sock. A belt.
Molar. Lateral incisor. And canine.
And this is just boot.
Okay, I've got grommet, 3 nickels, and I am guessing a chocolate kiss.
Bingo!
A chunk of liver, enough for a tox strain.
My guess, you'll find a high alcohol content.
Tibia. I've decided to have a baby. Capitulum.
Wait, baby like a small human?
Yes. I know I've had no interest in the past, but neither did you, and you seem to find parenthood very fulfilling.
Yes, I do. And you brought this up now. Why?
Well, I wanted to give you notice. I'll be needing some time off when baby comes. About 6 weeks, I imagine. The staining makes it very difficult to see any anomalies on the bones.
Is there a father?
Well, I'd like to use Booth's room.
Booth? What do you know?
If Booth doesn't work out, I donate my sperm monthly. I have a high IQ, excellent genetics and motility. No emotional baggage. I'm kind of a catch.
Okay. Oh boy.
Weren't we investigating a death?
Hier haben Sie also die komödiantische Variante. Ich möchte aber jetzt am Ende noch auf eine weitere Serie eingehen, in der die bereits in Bones zu beobachtende Parallelität von Hommage und Ironisierung noch etwas weiter getrieben wird. Unter dem Titel Dexter treibt seit 2006 ein charmanter, schizophrener Serienheld sein Unwesen, der das spätviktorianische Schema von Robert Louis Stevensons Dr. Jekyll und Mr. Hyde in das zeitgenössische Miami versetzt. Dexter arbeitet tagsüber als Experte für Blood Splatter Processes bei der Polizei, während er nachts in Robin Hood-Manier möglichst viele jener Verbrecher eliminiert, denen die Polizei nicht auf die Spur gekommen ist. Dexters nächtliche Mission, das zeichnet sich schnell ab, wird angetrieben von einem traumatischen Verbrechen, das seine eigene Kindheit und Familie zerstört und ihn zum Adoptivkind eines Polizisten gemacht hat. Und mehr verrate ich hier nicht für diejenigen, die das vielleicht doch noch schauen wollen. Die anfangs angesprochene doppelte Erzählliteratur von Erzähllogik von Detektivliteratur wird in Dexter dadurch modifiziert, dass der durch eine Persönlichkeitsspaltung perpetuierte Serienmord eine perfide dramaturgische Funktion erhält. Wir werden nämlich gezwungen, dem Aufklärer, der tagsüber sein rechtschaffenes Geschäft verrichtet, nachts dabei zuzusehen, wie er diese Aufklärung hintertreibt, die Polizei mit irreführenden Indizien füttert und auf falsche Fährten schickt, welche er aufgrund seiner Position und seines Expertenwissens souverän manipulieren kann. Der forensische Ermittler Dexter ist dabei nicht nur auf traditionelle Weise an der freilegenden Rekonstruktion vollzogener Verbrechen als vollendeter Tatsachen beteiligt, sondern er produziert in Personalunion auch ständig neue Verbrechen und Tatsachen. Von Stevensons klassischem Jekyll-and-Hyde-Schema unterscheidet sich Dexter zudem dadurch, dass seine gespaltene Persönlichkeit das verbrecherische Alter Ego nicht mehr als abgespaltenes anderes repräsentiert, sondern zum eloquenten Kommentator macht. In dem Voice-Over, also der Stimme im Hintergrund, die hier oft mitläuft, hören wir Dexter als abgeklärten Ich-Erzähler, der seine monströse Seite keinesfalls verbirgt, sondern offen ausstellt und damit die Zuschauer von Beginn an zu Mitwissern macht. Im Unterschied zum Team in Bones benötigt also die Aufklärungs- und Mordmaschine Dexter keine psychotherapeutische Supervision mehr, denn dieser mordende Serienheld scheint sogar die Aufklärung seiner Psyche in die eigene Hand genommen zu haben. Erzähltheoretisch wirft Dexter eine Reihe von interessanten Aspekten auf. Es drängt sich zum Beispiel natürlich die Frage auf, wie lange sich ein Equilibrium aufrechterhalten lässt, in dem die beiden Tendenzen, über die ich in diesem Vortrag gesprochen habe, eng geführt werden. Wie lange lässt sich eine auf Spannung bauende Erzählung durchhalten, die sowohl als Hommage an ein wissenschaftlich beglaubigtes Ethos forensischer Aufklärung als auch als Dekonstruktion jener kognitiven Illusionen entworfen ist, auf denen traditionelle Ermittlungsarbeit basiert. Eine mögliche Antwort auf diese Fragen könnte wie folgt lauten, indem der Serienmörder, und das ist ja ganz und gar nicht neu, zum Künstler stilisiert wird. Indem wir nämlich Dexter nicht allein als zu überführenden Täter in einer traditionellen Detektiverzählung, sondern auch als Autor immer wieder neuer Fälle begreifen, in denen die doppelte Logik sich selbst zugleich perpetuiert und unterläuft, wird die dexterische Schizophrenie zum kreativen, seriell ausbeutbaren Prinzip. Diese durchaus provokativ ins Spiel gebrachte kreative, künstlerische Dimension von Dexters Tun kulminiert in einer Szene, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Die Episode stammt aus dem letzten Drittel der ersten Staffel und es ist absehbar, dass Dexter von einem weiteren und ihm womöglich überlegenen Mörder verfolgt wird, dessen Taten allmählich einen Kommentar zu Dexters eigenem Leben und zu seiner Vergangenheit aufscheinen lassen. In der jetzt gleich gezeigten Szene ist zu erkennen, wie Dexter die jüngste und besonders blutige Tat dieses unbekannten Mörders in seinem Experimentierlabor nachstellt und damit quasi zu einem forensischen Action Painter wird. Verglichen mit der Szene aus Conan Doyles The Study in Scarlet, auf die ich im ersten Teil eingegangen bin, sehen wir nun den Ermittler nicht allein als Leser, sondern auch als Autor, als die Instanz, die Spuren nicht nur liest, sondern auch legt.
No memory flashes here. No little lost boy in blood. Maybe he went back to hiding in the dormant reaches of my cerebral cortex. Here's to hoping.
You okay? Hey! So this is what you do for a living. I'm trying to match cast-off patterns from a crime scene. Power tool was used. Here you go. Oh, thanks. Circular saw. Seems like it'd be an easy way to make a mess like this.
Yeah, trust me, I know. I've been in here for hours.
You know, my line of work, you hear all sorts of horror stories. Boat propellers, garbage disposals. Seems like something you'd see with a chainsaw.
Yeah, I hear that, but this power tool was plugged into a socket.
Okay, das reicht.
Guess you haven't heard of, like, a chainsaw.
Diese Inszenierung des Blutexperten und Serienmörders als Action Painter zeigt uns auch einige bildsprachliche Schlüsselstrategien der Serie. Dexter, das wird hier ganz deutlich, verstößt immer wieder lustvoll gegen das Transparenzideal, das klassische Detektivliteratur prägt.
Previously on Dexter.
Die Serie verweist zum Beispiel durch eine extrem stilisierte Leitmotivik des Essens, dieser Mensch isst permanent, und eine provozierend elegante Visualisierung von Schauereffekten auf die Dimension ihrer Darstellungsmittel. Die Bildsprache changiert zwischen Splatter-Ästhetik und den Hochglanzartefakten der Werbe, insbesondere der Lebensmittelfotografie. Zum Teil sieht das aus wie Essen und Trinken. Und erhebt die klassische Denkfigur der Erzähllogik von Detektivgeschichten zum ikonografischen Programm. Sehen Sie zum Schluss jetzt noch, wie die berühmte Eröffnungssequenz Dexters Wahlspruch "There are no secrets, just hidden truths beneath the surface" ins Bild setzt. Oberflächen und Tiefen werden in diesen Bildern auf eine Weise in den Vordergrund gerückt, in der wie in einem bewegten Stillleben das Dexter'sche Mischungsverhältnis aus Spannung und Selbstironie zum filmischen Emblem gerinnt. Ich verabschiede mich mit diesem Vorspann und wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtspause mit Zeit für spannende Unterhaltung.
Dann springe ich sofort in die Bresche. Ganz zum Anfang, also es war ja eigentlich ein Ausgangspunkt des Vortrags, war ja diese Vorstellung, dass in Detektivromanen, vielleicht natürlich auch speziell in Detektivromanen dieser Art, die Tatsachen als etwas Gegebenes aufzudeckendes vorkommen. Und jetzt denke ich so ein bisschen auch an den Carlo Ginzburg mit seiner Spurensuche. Und denke auch an, was weiß ich, andere Krimiserien. Mir fällt insbesondere Columbo ein. meine dann doch, dass es ja diesen Unterschied zwischen der Tatsache, die gemacht wurde und gerade vom Täter gemacht wurde, also die Tatsache, die geschaffen wird, um eine falsche Fährte zu legen oder um seine eigenen Spuren zu verwischen und so weiter, dass diese Tatsachen ja doch auch eine sehr prominente Rolle spielen. Und dass all das, worum es hier ging, also auch gerade diese ganze forensische, naturwissenschaftliche Vorgehensweise, auch die psychologische, von der Ginzburg spricht, ja gerade sich für eine bestimmte Art von Tatsachen interessiert, nämlich den Dingen, die sich der Verfügbarkeit entziehen. Also das, was also auch der raffinierteste Täter sagen, nicht mehr kontrollieren kann. Und da unterscheidet sich ja gewissermaßen vielleicht Columbo, der auch eine andere Überführungstechnik hat, weil er immer mit solchen Tätern zu tun hat, die eigentlich schon ganz viele falsche Tatsachen geschaffen haben.
Ja, wobei ich den auch relativ spät in diesem ganzen historischen Gattungsszenario ansiedeln würde. Also der gehört sicherlich eher zu diesem skeptischen Typus des Ermittlers, der schon aufgrund seines Habitus sein eigenes Vorgehen auch kritisch reflektiert. Ja, und natürlich ist es immer schwierig, wenn man so Schneisen durch ein extrem vielfältiges Feld versucht zu schlagen. Es gibt relativ früh wahrscheinlich auch immer wieder gute Gegenbeispiele. Wobei ich im 19. Jahrhundert nicht so viel gefunden habe. Klar, man muss unterscheiden zwischen den Tatsachen, die dann enthüllt werden als falsche, weil fabrizierte durch den Schuldigen implantierte Tatsachen. Aber mir ging es doch eher um die Parallelen zwischen dieser wissenschaftlichen Forensik oder der ganzen Anthropologie, die, glaube ich, schon in diesem Phantasma kulminiert, man könne einen Tatort lesen, wenn man nur über die nötige Expertise und auch über die technischen Mittel verfügt. Und natürlich gibt es auch bei Sherlock Holmes viele Figuren, die das immer nicht können. Ja, diese ganzen Sidekicks werden dadurch definiert, dass sie das nicht können, dass sie das auch niemals lernen werden. Und ihre Funktion ist natürlich da, eine Brücke herzustellen zwischen den Lesern und dem einsamen Mastermind des Ermittlers. Und daran knüpft sogar die Brennan an. Ja, auch sie ist im Grunde die Sherlock Holmes-Figur, die beiden in dieser Serie.
Und wir hatten eine Wortmeldung hier vorne.
Ich möchte mich bedanken für Ihren Vortrag. Er gibt eine Richtung, sich Kriminalromanen narrationsanalytisch zu nähern. Ich habe mal eine Dokumentation im Fernsehen gesehen, wo es um einen Forensiker ging, einen Psychiater, der interviewt in der forensischen Anstalt, also der Psychiatrie für Kriminelle sozusagen, solche Mörder, die aus Krankheit andere umgebracht haben, und sagt dabei etwas sehr Interessantes, dass eigentlich alles Mögliche verwischt wird, um vielleicht einmal freizukommen oder weil es auch nicht zugänglich ist für das Bewusstsein, zum Unbewussten, was halt zur Motivation der Tat irgendwie gesagt werden könnte in den Interviews. Aber er sagte dann etwas, man fände es dann in der Tat. Also man untersuche dann die Tat. Und das ist die Tatsache, was die Motivation ist. Die Sprache eigentlich ist da total verschlüsselt, ist eine Wand dazwischen. Und bei Ihrem Beispiel natürlich ging es um Indizien, aber ich will auch darauf hinweisen, dass Verhöre und das Verschleiern das bei Tatsachen natürlich auch sehr wichtig sind.
Ja, eine Differenzierung, die ich nicht deutlich genug herausgearbeitet habe. Also einmal natürlich der Unterschied zwischen einem Roman, der auch visualisierende Techniken, wenn er nicht illustriert ist, verbalisieren muss. Das ist eine völlig andere mediale Situation als in diesen Serien, wo sie auf die ganze Maschinerie einer filmischen Bildsprache zurückgreifen können, um zu zeigen. Ja, also das ist eine multimediale Situation, die solche Zusammenhänge der Evidenzstiftung nochmal ganz anders inszenieren kann. Und wenn man sich CSI anguckt, das ist insbesondere ein visueller Exzess, durch den das Labor hier glorifiziert wird als die Stätte, in der die Rekonstruktion stattfindet. Ja? Anderer Punkt, der damit zusammenhängt, es gibt einen ganz neuen Aufsatz von einer deutschen Medienwissenschaftlerin über diese neuen Erfolgsserien. Und sie untersucht das in der Tat mit Foucault und unterscheidet zwischen diesen beiden Paradigmen, das Verhör und eine Form der Untersuchung, die ganz auf Zeigen, auf Freilegen, auf visualisierende Demonstration ausgerichtet ist. Und sie fragt sich, und das frage ich mich auch, warum haben diese Serien im Moment eine solche Konjunktur? Ja, sie sind ja längst nicht alle ironisch und so intelligent gemacht wie Dexter. Warum sind diese Forensiker, diese Pathologen, die neuen kulturellen Helden? Ja, wenn Sie sich schauen, was diese Romane für Auflagen haben, also die Scarpetta-Romane, die Cathy Wrights-Romane. Eine, die wichtigste Folge von Dexter hatte 2,6 Millionen Zuschauer in den USA. Also was steckt da für ein Faszinationspotenzial dahinter? Das finde ich schon eine ganz interessante Frage. Interessanterweise haben wir in Deutschland kein Äquivalent dazu. Der gute alte Tatort vernachlässigt seine Pathologen immer noch auf streifliche Weise. Die sitzen in irgendwelchen Kellergeschossen, haben frustrierte Liebesgefühle für die Kommissarin und spielen aber immer nur eine Nebenrolle. Ja, man sieht jetzt, wie sie allmählich aufgewertet werden, weil der Druck der amerikanischen Erfolgsserien so groß ist, dass es auch in den Tatort hineinschwappt. Es gab ja auch mal eine Pathologenserie mit Ulrich Mühe, die gar nicht so schlecht war, aber das hat sich hier noch nicht durchgesetzt, interessanterweise. Also das ist wirklich ein amerikanisches Phänomen.
Wenn Sie einen Film sehen, in dem ein Mörder einen Unschuldigen totsticht, und wenn Sie einen Roman lesen, in dem diese Handlung beschrieben wird. Und wenn Sie dann in der Zeitung lesen von einer Geschichte, die wirklich so passiert ist, welchen Unterschied zwischen diesen Tatsachen, denn Sie sagen ja alles, wenn ich Sie richtig verstanden habe, alles drei sind Tatsachen. Welchen Unterschied zwischen diesen ganz verschiedenen Qualitäten von Tatsachen gibt es denn eigentlich? Und welche von diesen ist eine vollendete Tatsache? Oder sind alle drei vollendete Tatsachen?
Ich habe auch zu wenig deutlich gemacht, dass ich diese Tatsachen innerhalb der realistischen Fiktion betrachte. Innerhalb dieser Fiktion. Und die beruht auf einem Kontrakt mit Lesern, die bereit sind, realistische Konventionen zur Wirkung kommen zu lassen. Stellen diese Tatsachen Tatsachen dar? Natürlich gibt es einen kategorialen Unterschied zu den Tatsachen, die im Mord, über den ich in der Zeitung lese, eine Rolle spielen, und den Tatsachen, die in einem Roman inszeniert werden. Aber der Reiz dieser Romane liegt ja zum großen Teil in der realistischen Schreibweise. Ja, die Leser, die das gerne lesen, lesen das nicht, weil ihnen völlig klar ist, natürlich ist das Fiktion und das spielt mit Gattungskonventionen, sondern aufgrund des realistischen Appeals. Ja. Bei Dexter ist das anders. Bei Dexter würde ich sagen, das ist nur erträglich, weil die Ironiesignale so deutlich sind, weil die visuelle Stilisierung so deutlich ist, dass wir das natürlich dann nicht ganz ernst nehmen. Also da gibt es unglaublich explizite Folterszenen. Ja, der wird wirklich dabei gezeigt, wie er seine Kandidaten zerlegt, zersägt, ermordet, ersticht. Und gut, vielleicht bin ich so abgebrüht, aber ich habe Schlimmeres gesehen. Ja, weil das ganz eindeutig ironisch gerahmt ist.
Der Herr mit dem grau-schwarz gefüßten Pulli ist erst.
Ich finde den Punkt noch interessant, nämlich zu untersuchen, wie diese Faktenuntersuchung sich verändert, wenn sich Verbrechensgeschichte und Aufklärungsgeschichte verschränken. Also beispielsweise wie in der Hardboiled Novel und Thriller-Strukturen, das hat man in den neueren Serien auch in CSI, dass eben plötzlich die Aufklärung davon abhängt, wie schnell arbeitet das Labor und plötzlich Bewegung ins Labor kommt, wenn jemand in Gefahr ist und Folgeverbrechen geschehen können. Also ich finde, das ist noch ein interessanter.
Ganz wichtiger Punkt, die Temporalstruktur. Also in der klassischen Formel liegt das Verbrechen weit genug zurück, obwohl das bei Agatha Christie auch nicht immer der Fall ist, um aus der Distanz sich diesem Fall zuwenden zu können. Aber eine ganz wesentliche Spannung kann natürlich erzeugt werden, indem das ganz eng zueinander gerückt wird und indem vielleicht auch im Prozess der Ermittlung neue Morde passieren. Genau damit spielt Dexter ja auch. Der mordet schneller als alle anderen. Ja, und schafft dadurch permanent Nachschub, sodass damit gar nicht mitzuhalten wäre. Sie weisen auch mit Recht darauf hin, dass natürlich hier zwischen auch unterschiedlichen Traditionssträngen unterschieden werden muss. Die Kriminalliteratur, Thriller, Hardboiled Fiction, operiert viel stärker mit Szenarien, in denen die Ermittlung und weitere Verbrechen parallel laufen, in denen deswegen diese Distanz auch nicht mehr gegeben ist. Deswegen sind diese Ermittler oft beschädigte, verwickelte Ermittler, die eben genau nicht so funktionieren wie Sherlock Holmes. Ja, und das ist die Mehrheit der zeitgenössischen Kriminalität.
Ja, ich hätte auch noch eine Frage, also wahrscheinlich etwas laienhaft, weil ich mich nicht so gut drin auskenne an der ganzen Sache. Also ich fand natürlich sehr spannend diese Zusammenstellung Kriminalanthropologie und Kriminalliteratur und diese Art und Weise, also wie diese Detektive arbeiten, Sherlock Holmes zum Beispiel. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit den Hund von Baskerville mal gelesen. Also wie gesagt, eine ganz laienhafte Nachfrage. Da kam es mir so vor, dass Conan Doyle ein Stück weit sagen möchte, wir haben in England eine empiristische Tradition, die unterscheidet sich eigentlich von einer bestimmten sage ich jetzt mal, statistischen Anthropometrie, die in Frankreich praktiziert wird. Und da gibt es im Hund von Baskerville gibt es dann so eine Gegenüberstellung von Bertillon und der Arbeit von Horrocks. Das fand ich interessant, also gerade in Bezug auf die Frage, also was für eine Sorte Wissenschaft dient hier auch zur Methode. Weil im Empirismus ist es ja so, also das wollte ich eigentlich hauptsächlich sagen, im Empirismus ist es ja so, dass man unterscheiden kann vielleicht zwischen zwei verschiedenen Begriffen von Tatsachen. Eine Tatsache wäre sozusagen das, was gegeben ist in so einem ganz naiven Sinne, also es wurde eine Tat zum Beispiel vollbracht, oder es gibt offensichtliche Tatsachen, die verschleiern, was eigentlich passiert ist. Das wäre sozusagen ein Begriff von Tatsache. Aber es gibt ja auch noch einen etwas komplizierteren, der mit dem Indiz vielleicht ganz gut zusammenpasst. Das Indiz ist nämlich eigentlich etwas in sich Vermitteltes. Es ist sozusagen dasjenige, was man herausfinden muss, und was verdeckt wird von dem Offensichtlichen, könnte man sagen. Das ist also eine Tatsache, die eigentlich ziemlich schwer zu greifen ist und die gerade so einen Vermittlungszusammenhang in sich trägt. Also deswegen ist es ja auch ein Indiz, also man kann damit was anfangen, sozusagen. Und das wäre ja nochmal, vielleicht ein andersartiger Zugriff, um jetzt sozusagen diese Strategie des Detektivs irgendwie zu erläutern, als im Fall der Kriminalanthropologie.
Zwei wichtige Punkte. Man hätte wahrscheinlich genauer unterscheiden müssen zwischen einer Rekonstruktion der Selbstbeschreibung. Ich habe ja diese Texte zunächst einmal als programmatische Selbstbeschreibung gelesen und dort werden die Begriffe sehr chaotisch verwendet. Also da sind es mal Indizien, mal Tatsachen, mal Data, mal Facts. Das müsste man also auf der einen Seite überhaupt machen und das dann unter Umständen zuordnen auf solche feineren Unterschiede, wie Sie sie erwähnt haben. Das passt gut zu dem Befund, dass diese Methoden oft auch als Embleme für unterschiedliche Nationalcharaktere da inszeniert werden in diesen Texten. Also es gibt zum Beispiel von Mark Twain einen sehr schönen, eine Kriminalgeschichte, in der Sherlock Holmes kritisiert wird als zu englisch. Ja, und damit man dann den amerikanischen Typus des Hands-on-Pragmatikers davon abgrenzen kann. Und solche Spielchen gibt es natürlich auch im Hound und auch bei Hercule Poirot, der sich als Belgier, als kontinentaler Ermittler permanent von den Engländern abgrenzt. Ja, das wäre interessant zu rekonstruieren, ob es da auch dann so eine wissenschaftsgeschichtliche Ausdifferenzierung gibt. Der zweite Punkt ist, wenn man dann, was ich nicht getan habe, aus einer richtig fundiert wissenschaftstheoretischen Perspektive auf diese Begriffsverwendung schaut, dann fragt man sich natürlich dauernd eigentlich, und dieser Prozess hört gar nicht auf, ist das nur eine Tatsache, ist das eine Tatsache in diesem Sinne, ist das ein Indiz, und je genauer man Tatsachen, die als Tatsachen ausgegeben werden, befragt, desto mehr lösen sie sich in etwas aus, was sie dann gar nicht mehr sind, und plötzlich erscheint dann fast jede Tatsache als auf irgendeine Weise gemacht, vermittelt, hingestellt. Ja, also da muss man natürlich genau unterscheiden zwischen den Perspektiven, die man wählen will. Will man erstmal das Vokabularium konstruieren, was in diesen Texten auftaucht und die Bezüge, die damit verbunden werden, oder will man aus einer heutigen Perspektive dieses Vokabular auch dekonstruieren?
Welche Rolle wird dem Zuschauer, dem Publikum zuteil in dieser ganzen Abfolge an Ermittlungsformen und Geschichten, weil es ja nicht nur die Debatte um die Tatsachen, die sich kontinuierlich unterschiedlich dargestellt werden, sondern der Appell an diese voyeuristische Teilnahme, Wie könnte man damit umgehen? Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Diese Verschränkung bei Dexter, in dem der diese Konstruktion der Tatsachen dann von dem Träger der Ermittlung plötzlich das so zusammenfällt. Das ist interessant, dass das personifiziert wird, weil das würde mich interessieren, ob man das auch verstehen kann als Auseinandersetzung mit der gesamtgesellschaftlichen Bedingtheit, mit der die Kriminalformen ihre Form erhalten, weil sie der Ermittlung entgehen müssen und daher diese ganze Maschinerie den Ausdruck der Taten auch mitbestimmt.
Gute, schwierige Frage. Die erste, das Thema Voyeurismus. Es gibt in der englischen klassischen Golden Age Tradition so Sets of Golden Rules, ja, die den Kontrakt zwischen den Lesern und den Autoren relativ normativ regeln. Und da gibt es die Regel der Fairness. Und die besagt, das ist natürlich sehr englisch, dein Leser muss so viel Information erhalten, dass er mitermitteln kann. Das erst bringt den Spaß bei der Lektüre. Ja, also führe den Leser nicht aufs Glatteis. Mache nicht das, was Hitchcock gemacht hat, falsche, lügende Rückblenden, ganz, ganz schlimm. Mache nicht die Hauptfigur, den Ich-Erzähler, wie in The Case of Roger and Murder of Roger Ackroyd, zum Mörder, der durch seine Erzählung den Leser dann betrügen kann. Das ist alles nicht gern gesehen in dieser Tradition. Diese Tradition ist gleichzeitig eine, die die nitty-gritty Details des Tötens sehr auslässt. Ja, da wird nicht beschrieben, wie jemand umgebracht wird. Insofern hat man da eine implizite Leserkonstruktion, die sich im Armchair gelassen, amüsiert der Lektüre widmen kann. Das ändert sich natürlich in den Hardboiled-Geschichten und auch in vielen neueren Fällen. Es ist aber bei Poe schon angelegt. Diese Affengeschichte ist unglaublich voyeuristisch gestaltet. Ja, also dieses Zimmer in dem Pariser Mietshaus ist eine kleine Guckkastenbühne und unser Blick als Leser, der natürlich neugierig und voyeuristisch ist, dafür sollten wir uns ja nicht unbedingt immer nur schämen, wird eingeladen in dieses Fenster aus der Peeping Tom Perspektive hineinzuschauen und sich genau anzuschauen, wo er denn vielleicht nun das Messer angesetzt hat. Ja, und natürlich spielt Dexter exzessiv mit diesem Voyeurismus. Und die meisten anderen neuen Serien, würde ich sagen, tun das auch. Zweiter Punkt, Sozialpathologie. Ja, das war ja, glaube ich, deine Frage. Inwieweit liefern uns diese Serien nicht nur spannende Unterhaltung, schräge Ausnahmefälle, sondern ein Panorama, das gesellschaftliche Deformationen zeigt und erklärt. Und da gibt es bei den amerikanischen Serien einen interessanten Befund, auf den ich gar nicht eingegangen bin. Ich glaube, letztendlich kann man die besser verstehen, wenn man die alle als Vulgärpsychotherapie begreift. Ja, also es ist unheimlich auffällig, dass sie alle ihren Shrink haben. Ja, entweder das Team hat die Supervision, oder Dexter wird ja zu seinem eigenen Analytiker. Er bringt seinen Analytiker um, weil er zu dumm ist. Ja, er ist auch selbst besser. Und wenn Sie sich zum Beispiel Mad Men angucken, meine andere Lieblingsserie, wer hat die schon mal gesehen? Das ist diese wunderbare Geschichte in Madison Avenue unter den Werbern, die jetzt auch schon Modegeschichte bei Prada geschrieben hat. Ganz anderes Genre, ganz anderes Milieu. Ja, die Werbeindustrie der späten 50er, frühen 60er Jahre in New York. Das Plot ist fast so wie bei Dexter. Es geht um einen Helden, attraktiver Held, der das Publikum schnell verführt, der ein traumatisches Kindheitserlebnis erlebt hat, eine falsche Identität angenommen hat, gespaltene Persönlichkeit hat. Und die Spannung wird erzeugt, indem allmählich aufgedeckt wird, was mit diesem Helden nicht in Ordnung ist. Ja, und das ist ein Masterplot in der amerikanischen Populärkultur zurzeit. Also man kann viele dieser Serien als Familienromane, in denen dann populärpsychoanalytisch agiert wird, auch erklären. Ja, und das hat wiederum, glaube ich, damit zu tun, ja, mit dem Grad der Durchseuchung der amerikanischen Gesellschaft durch eine bestimmte Form der Massentherapie, sage ich jetzt mal so.
Ja, ganz, ganz kurz nur. Du hattest sozusagen so zwei verschiedene Ansätze, einerseits sozusagen diese Verhältnis von Serien im Film und Serien im Buch. Und dann war ja einer der Ausgangspunkte der, dass es eine gewisse Schwierigkeit gibt, sozusagen bei den wissenschaftlich-technischen Verfahren der Forensik, wie soll man sagen, das mit der Erzählstruktur in Beziehung zu bringen. Mein Eindruck ist, dass ich sozusagen, was diese forensischen Verfahren, diese ganzen, da eignet sich das Bildmedium besser als das Romanmedium. Gibt es überhaupt Romane, die sozusagen diese ganze forensische Seite ausspielen? Und können die dann noch spannend sein? Oder kann da irgendwie noch das bleiben, was sozusagen Kriminalromane ja doch wesentlich auszeichnet? Dieses Mitfiebern können, dieses Mitgehen.
kenne keine, na gut, man kann sich natürlich, könnte sich mal einen Vergleich vornehmen zwischen den Romanen von Hesselholz, wo ja dauernd auch verbale Hinweise die Rede ist von diesem Verfahren. Und ich finde die in der Tat auch langweilig, wie gesagt. Also wenn mir dauernd erklärt wird, dass das jetzt diese Säure ist und dass sie dann an den Tisch steht und dann das Röhrchen rauszieht, ich finde die langweilig, während die Serie sehr viel kurzweiliger ist, weil, glaube ich, auf wesentlich komprimiertere Weise gezeigt werden kann, angedeutet werden kann. Und weil natürlich diese Laborsituation auch auf ästhetisch befriedigende Weise ausgespielt werden. Da geht es ja nicht um nüchterne Darstellung eines Laboralltags. Wenn Sie sich all diese Labors angucken, gerade bei CSI, das sind Kathedralen des Wissens, des Expertentums. Das sind, die sehen aus wie Science-Fiction-Settings. Genau. Ein Roman, der mir in dem Zusammenhang einfällt, ist der wichtigste Tarzan-Roman von Borrows, in dem die unbekannte Identität des Lord Greystone erwiesen werden muss. Er ist ja das Kind, dessen Eltern von Gorillas umgebracht wurden und ein anderes Gorilla-Weibchen hat sich dann seiner angenommen. Ja, und diese unbekannte Identität wird in diesem Roman 1912, ist er glaube ich erschienen, mit einer Gortonschen Rekonstruktion geklärt. Und da gibt es längere Gespräche über Fingerabdrücke und ob das jetzt geht und ob man das richtig gemacht hat. Das wäre ein Beispiel dafür, wie das literarisch funktionalisiert wird.